Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
real existierend, Rechtsextremismus in der DDR. Unter Jugendlichen, wie Schülergerichte arbeiten. Gegen den Hass, Hessen setzt auf mehr Internetstaatsanwälte. Heute mit Irene Geuer.
Viele Reaktionen hat es seit dem gestrigen Anschlag auf die Synagoge in Halle gegeben. Die emotionalen, Trauer über die Toten, Mitgefühl für die Hinterbliebenen und die Verletzten, Fassungslosigkeit, was die Brutalität angeht. Und dann auch die politischen Reaktionen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einem Tag der Scham und Schande. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz. Innenexperten von Union und Grünen im Bundestag haben sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus von den Sicherheitsbehörden noch intensiver geführt werden müsse. Der Kampf gegen Rechtsextremismus kann aber auch mit anderen Mitteln geführt werden. Seit 19 Jahren gibt es die Organisation Exit Deutschland. Dort wird denen geholfen, die aus der rechtsextremen Szene aussteigen wollen. Das ist nicht leicht, aber Exit hat bereits mehreren hundert Rechtsextremen den Weg gezeigt. Der Geldgeber ist das Bundesfamilienministerium und von dort kam im Sommer die Nachricht, dass dieses Neonazi-Aussteigerprogramm vielleicht nicht mehr gefördert wird. Nach derzeitigem Stand erhält Exit, wie viele andere zivilgesellschaftlichen Initiativen, keine finanzielle Unterstützung mehr aus dem Bundesprogramm Demokratieleben. Oder vielleicht doch? Nichts ist im Moment sicher. Deshalb hat Claudia van Laak Exit besucht.
Das Gründerzeithaus in Berlin-Friedrichshain hat lange keine frische Farbe mehr gesehen. Die Fenster im Parterre sind durch herabgelassene Rollläden gesichert. Die hölzerne Eingangstür wird durch ein schmiedeeisernes Metallgitter verstärkt. In einem schmucklosen Büro sitzt Exit-Gründer Bernd Wagner bei einer Tasse Kaffee schwarz. An der Wand hängt ein Foto mit Ex-US-Außenminister John Kerry. Wagner und seine Organisation wurden vielfach ausgezeichnet. Neben Einladungen ins Weiße Haus erhielt Exit den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis und die Theodor-Heuss-Medaille. Eine Auszeichnung ist für den 64-Jährigen besonders bedeutsam. Das Bundesverdienstkreuz am Bande, persönlich verliehen durch Bundespräsident Joachim Gauck.
Das war für mich wichtig, insofern erstens durch den Bundespräsidenten, den ich persönlich schätze, also auch durch meine DDR-Vergangenheit und so weiter und so fort.
Diplom-Kriminalist steht auf der Visitenkarte des wortgewaltigen Mannes mit den halblangen grauen Haaren. Wagner hat gleich nach der Wende vor den Neonazis aus dem Osten gewarnt. Da wollte ihn niemand hören. Spätestens mit dem Auffliegen des rechtsterroristischen NSU war allen klar, Bernd Wagner hatte recht. Sein wichtigstes Verdienst, er und seine Mitarbeiter haben erfolgreich Neonazis beim Ausstieg aus der rechtsextremen Szene begleitet, nach eigenen Angaben etwa 750. Damit könnte jetzt Schluss sein.
Also wir wickeln jetzt die Aussteigerfälle ab. Den Leuten wird mitgeteilt, dass sie nicht mehr von Exit weiter betreut werden können. Und werden de facto in eine unwirkliche neue Wirklichkeit hineinexpediert, was immer denn da hinten rauskommt.
In den letzten Jahren hat Exit aus dem Bundesprogramm Demokratie leben jährlich 225.000 Euro erhalten. Das beim Bundesfamilienministerium angesiedelte Programm wurde allerdings vor kurzem umstrukturiert. Die Folge, die Arbeit von Exit passt nicht mehr zu den aktualisierten Förderrichtlinien.
Das heißt de facto Ende. Und das ist jetzt die Lage, die wir haben.
Betroffen ist nicht nur Exit, sondern auch zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Vorstand Josef Blank.
Unser Verein ist tatsächlich in seiner Existenz bedroht, weil auch diese Förderentscheidung ja für die nächsten 5 Jahre gilt. Und uns und auch viele andere, vor allem kleinere Initiativen, die auf Projektgelder und öffentliche Förderung angewiesen sind, sind massiv in ihrer Existenz bedroht.
Die Liste der abgelehnten Projekte ist lang. Die Initiativen haben sie online zusammengetragen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung muss ihr Büro in Hannover schließen. Das deutsch-polnische Verständigungsprojekt Perspektivi in Löcknitz, Mecklenburg-Vorpommern, ist betroffen. Auch der Bezirks Jugendring Oberbayern, die Selbstorganisation von jugendlichen Roma, Amaro Drom, sowie zwei Modellprojekte der Initiative Gesicht zeigen, die sich seit langem für mehr Zivilcourage und gegen Rechtsextremismus einsetzt. Robert Lüdecke von der Amadeo-Antonio-Stiftung spricht für viele zivilgesellschaftliche Initiativen.
Eigentlich erwarten wir schon ein starkes Signal seitens der Bundesregierung, dass diese Arbeit ermöglicht und garantiert wird und dass da nicht transparent mit uns drüber gesprochen wird und auch unsere Perspektive mit eingeholt wird. Das ist ein ganz, ganz fatales Signal.
Das Bundesfamilienministerium hat ein Problem. Einerseits stärkt Franziska Giffey der Zivilgesellschaft immer wieder den Rücken. Sie hat das Programm Demokratie leben verstetigt und am Mittwoch dafür gesorgt, dass zunächst vorgesehene Kürzungen in Höhe von 8 Millionen Euro wieder rückgängig gemacht wurden. Doch auch ihr sind die Hände gebunden, denn der Bund darf aus haushaltsrechtlichen Gründen nur kurzfristige Modellprojekte fördern. In einer aktuellen Mitteilung des Ministeriums heißt es dazu:
Ziel von Ministerin Giffey ist es, eine dauerhafte Förderung guter zivilgesellschaftlicher Projekte künftig möglich zu machen. Dies geht derzeit aus rechtlichen Gründen nicht.
Und weiter?
Das Bundesprogramm musste im Zuge der zum 01.01.2020 startenden zweiten Förderphase neu aufgestellt werden. Dies war aus rechtlichen Gründen zwingend notwendig.
So leiden nahezu alle zivilgesellschaftlichen Initiativen seit Jahren unter der Projektitis. Die Förderung erfolgt immer nur kurzfristig. Sie sind ständig dabei, neue Anträge zu formulieren. Exzellente Mitarbeiter wandern ab, weil sie woanders dauerhafte Stellen erhalten. Oft wird ein Projekt von mehreren Geldgebern finanziert. Ein zusätzlicher Koordinierungsaufwand. Robert Lüdecke von der Amadeo-Antonio-Stiftung beschreibt es so.
Man braucht immer das erste Jahr eigentlich, um so ein Modellprojekt erstmal groß zu machen, aufzusetzen, Partnerinnen zu kontaktieren. Und im letzten Jahr des Projektes ist man eigentlich schon mit der Abrechnung, der Abwicklung und vor allem auch der Neukonzeption von einem Folgeprojekt beschäftigt. Und von 5 Jahren Projektlaufzeit gehen eigentlich 2 Jahre beinahe komplett für Verwaltungstätigkeiten drauf, die uns in der inhaltlichen Arbeit de facto fehlen.
Die Forderung der Initiativen lautet deshalb seit langem: Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz auf Bundesebene. Nur dann wäre eine dauerhafte finanzielle Unterstützung, zum Beispiel auch der Aussteigerinitiative Exit, mit dem Haushaltsrecht vereinbar. SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey setzt sich seit langem dafür ein. Die CDU und die CSU lehnen dies ab. Möglich, dass der antisemitische Terroranschlag in Halle den einen oder die andere aus der Union zum Umdenken bewegen. Der Gründer der Neonazi-Aussteigerinitiative Wagner ist überzeugt, die Weiterförderung von Exit sei auch aus Sicherheitsgründen wichtig.
Jeder Einzelne, der da nicht mehr mitmacht bei den Extremisten, das ist einer, der keine Opfer mehr produziert.
Tatsächlich scheint es Bewegung im Bundesfamilienministerium zu geben. Schon in der nächsten Woche könnte es ein Gespräch über die Weiterförderung von Exit geben, schreibt Bernd Wagner am Donnerstagmorgen in einer E-Mail.
Claudia van Laak über die Finanzprobleme der Exit-Initiative gegen Neonazis. Wir bleiben noch bei Bernd Wagner, der sowohl sein ganzes berufliches Leben der Arbeit gegen Rechtsextremismus gewidmet hat, aktiv, wissenschaftlich. Er gründete nicht nur Exit mit, sondern auch das Zentrum Demokratische Kultur in Berlin und den Aktionskreis ehemaliger Extremisten. Er ist Buchautor, also die Liste seines Engagements und seines Schaffens ist lang. Und er hat stets davon gesprochen, dass der Osten Deutschlands schon immer ein Problem mit Rechtsextremismus hatte. Schon vor dem Mauerfall standen sich in Sachen Neonazis Ost und West in nichts nach. Aber das wollte ja anscheinend niemand hören. Deshalb war davon auch nirgendwo etwas zu lesen. Was nicht sein darf, das nicht sein kann. Sabine Adler mit mehr über Bernd Wagner und andere Mahner und Zeugen rechter Gewalt in der DDR.
Vieles war ungewöhnlich am 17. Oktober 1987. Ein Punkkonzert in einem Gotteshaus in der Zionskirche in Berlin. Zuerst mit der DDR-Underground-Band Die Firma, dann mit Element of Crime aus dem Westen. Und dann kam der Überfall. Eine Horde Rechtsextremer stürmte von Stasi und Volkspolizei ungehindert in das Kirchenschiff.
Die haben die in die Kirche gelassen und die haben dort mit abgebrochenen Flaschenhälsen auf die Punker eingestochen. Diese Punkband, da war ein Musiker verletzt. Es gab richtig Verletzte, es kam auch ein Krankenauto.
Die Schriftstellerin Freya Klier war Zeugin der Neonazi-Attacke auf die Konzertbesucher. Der Pfarrer hatte sie und andere DDR-Oppositionelle kurz vor dem Konzert zur Hilfe gerufen, weil sich etwas zusammenbraute.
Es hatten sich aus einem Lokal von Greifswalder Straße, so eine Eckkneipe, das war der Nazitreff. Dort haben Neonazis einen Kameraden verabschiedet, der für 10 Jahre freiwillig zur Armee ging, mit Naziliedern, mit gestreckten Armen. Das erzählte der Pfarrer, dass sie auf dem Weg sind. So, und der sagte, ob wir nicht kommen könnten. Die Neonazis kommen anmarschiert und es gibt ein Punkerkonzert und er ahnt Schlimmes so.
DDR-Punks wurden oft überfallen, aber auch Ausländer, Vertragsarbeiter aus Angola, Mosambik, Vietnam oder Kuba. 1979, vor genau 40 Jahren, wurden die beiden Kubaner Delfin Guerra und Raul Garcia Barret in Merseburg nach einer Massenschlägerei in einer Disco in die Saale gehetzt und starben. Horst Busch war am Tatort auf einer Brücke und erinnerte sich im MDR Jahrzehnte später sehr genau. Ob als Zeuge oder Täter, blieb unklar.
Die Saale führte Niedrigwasser, höchstens so 20, 30 Zentimeter hoch. Und die klatschten dann, das war da dieser Flug von 7, 8 Meter, der war dann eben wirklich zu hoch für 30 Zentimeter Wassertiefe. Und dann ist dazu gekommen, dass die, glaube ich, dann doch auch gestorben sind.
Trotz vieler Zeugen und Tatverdächtiger wurde bis heute niemand verurteilt. Schon die DDR-Partei und Staatsführung hatte ganz offensichtlich keinerlei Interesse an der Aufklärung, weil
Honecker, der Minister des Innern, der Minister für Staatssicherheit, sich entschlossen hatten, jegliches Ermittlungsverfahren zu verbieten und 2 angelaufene Ermittlungsverfahren des Volkspolizeikreisamtes Merseburg zu stoppen.
So der Rechtsextremismusforscher und Buchautor Harry Weibel 2017 im MDR. Er hat jahrzehntelang Stasi-Akten durchforstet und weiß von 9000 neonazistischen, rassistischen und antisemitischen Propaganda und Gewalttaten in der DDR. Doch die Öffentlichkeit bekam wenig mit, denn kaum ein Missstand wurde in der DDR so unter dem Deckel gehalten und totgeschwiegen wie Rechtsextremismus und Rassismus. Schon 1974, 5 Jahre bevor die beiden Kubaner in Merseburg getötet wurden, hat Bernd Wagner mit Rechtsextremen Bekanntschaft gemacht. Wagner war Oberst der DDR-Kriminalpolizei und stand damals am Anfang seiner Ausbildung.
Ich habe 1974 meine erste Impression gehabt in der DDR-Bereitschaftspolizei, wo ich als Wehrpflichtjahr eingezogen war. Da war nach 4 Wochen Grundlehrgang gleich großes Theater. Wir hatten dort eine Kompanie, wo ab 17 Uhr die Leute sich nicht mit Genosse mehr anredeten, sondern mit Rottenführer, Sturmbannführer und Ähnlichem. Da waren die Offiziere, die gingen dann nach Hause und dann lebte das Ganze bis zur Nachtruhe in SS-Format weiter und früh ging das kommunistische Gehabe weiter.
Wagner und andere Gleichgesinnte meldeten diese Vorfälle und bezogen für ihren angeblichen Verrat Prügel auf dem Kasernenhof. Die Schlägerei hatte Folgen. Die Militärstaatsanwaltschaft ermittelte und verurteilte die Neonazis zu Haftstrafen im Armeegefängnis in Schwedt. Auch Freier Klier erinnert sich an diverse Erlebnisse und ein Klima, das sie am angeblichen Antifaschismus in der DDR früh zweifeln ließen.
Ich habe das erste Mal richtig Rechtsextremismus erlebt, als ich von einer Tierärztin nach Mecklenburg eingeladen wurde zu einem LPG-Fest. Und da wurde kräftig gesoffen. Und auf einmal zog der ganze LPG, also mit wenigen Ausnahmen, zur schwarzbraunen Haselnuss und dem Polenstädtchen durchs Gestühl. Und da haben alle mitgemacht. Dann hörte ich immer, dich haben sie wohl vergessen zu vergasen. Das war ein Satz, der gesagt wurde, wie, sag mal, bist du blöd?
Für Bernd Wagner waren die Neonazis bei der Bereitschaftspolizei der Weckruf. Seitdem sah er genauer hin, auch in die eigenen Reihen, und war einer der wenigen, die den Rechtsextremismus in der DDR nicht ignorierten, sondern wissen wollten, warum es immer mehr Neonazis mit immer mehr Anhängern gab.
Man kann ungefähr rechnen, so etwa 15.000 in der DDR zum Schluss. Zum Anfang wollten die alle erst weg nach Westdeutschland. Das haben sie dann gecancelt. So ab 85, 86 sind die Debatten aufgekommen, wir bleiben hier und machen eine Revolution. Also die haben dann so angefangen, auf die Jugendclubs zum Beispiel zu okkupieren. Zum Beispiel Kalinka hier in Berlin, gerade rüber von der Stasi-Zentrale, Frankfurter Allee, das war Nazi-Haus.
Als DDR-Kriminalpolizist führte Wagner 1981 das erste Ermittlungsverfahren gegen DDR-Rechtsextreme. Eine Wehrsportgruppe hatte aus der Gedenkstätte Seeloer Höhen Waffen gestohlen.
Da stellte sich dann heraus, dass eine Neonazi-Gruppe mit Anführerschaft von MFS-Kindern war.
Die Stasi-Söhne in den Seeloer Höhen waren keineswegs eine Ausnahme. Kriminaloberst Wagner stellte in seinem Arbeitsumfeld immer häufiger fest, dass etliche Kinder seiner Kollegen im Innenministerium gefährlich weit rechts unterwegs waren.
Ich hatte selbst bei mir in meiner Hauptabteilung Offiziere, Männer und Frauen, die ihre Kinder an die Skinhead-Bewegung verloren haben. Also da gab es schon richtige Reibereien, oder die Oberturner hier in Berlin, Bewegung 30. Januar. Die haben das ganze Terrain beherrscht, von Bahnhof Lichtenberg, darüber hinaus ein Stück weit noch. Das waren zum Beispiel Eltern, Oberstleutnante des MFS im Ministerium beschäftigt. Also das war schon nicht ganz selten. Kinder von Parteifunktionären und so.
Die DDR hatte sowohl ein Neonazi-Problem als auch eins mit Altnazis, erkannte die Buch- und Filmautorin Freya Klier, die in ihrem Umfeld von immer mehr Personen mit einer braunen Vergangenheit erfuhr. Im Gegensatz zur offiziellen Lesart.
Alle Nazis waren im Westen und wir waren auf der Seite der sowjetischen Befreier. Dann lernte ich die ersten Freunde kennen, die mir still mitteilten, dass ihr Vater eigentlich Lehrer war und in der NSDAP davor. Der hat es dann zu einer großen Parteikarriere in der DDR geschafft. Die Polizei wurde übernommen, also Mittelbau, Unterbau komplett. Es spielte dann schon bald keine Rolle mehr, wer was war vorher. Dann ging immer der Spruch um, wer Nazi war, bestimmen wir.
Rechtsextreme kamen vor allem aus jugendlichen Subkulturen. Skinheads, Gruftis, sogar Punks, die immer wieder selbst Ziel von Überfällen waren. Auch Fußballfans sowie ehemalige Kriminelle wanderten in Neonazi-Gruppen ab, nicht nur in Berlin.
Leipzig, Dresden, Halle, Erfurt, Frankfurt-Oder, ja, der Nordbereich etwas geringer. Aber auch im ländlichen Raum fing das auch schon an. Also wir hatten ungefähr die Lage, dass etwa von den über 200 Kreisstädten der DDR schon fast alle eigene Gruppen hatten.
Nach dem Überfall auf die Zionskirche in Berlin kam die DDR-Führung an dem Problem nicht mehr vorbei. Im Innenministerium erinnerte man sich an Kriminaloberst Bernd Wagner und seinen Forschungsantrag ein Jahr zuvor. Er durfte loslegen. Doch als er und Soziologen der Humboldt-Universität ein knappes Jahr später ihre ersten Ergebnisse präsentierten, war das Ende ihrer Arbeitsgruppe. Hatten sie doch herausgefunden, dass der Rechtsextremismus hausgemacht war, weil er toleriert, totgeschwiegen wurde und weil die DDR-Neonazis ihre eigene ideologische Basis hatten.
Sie haben die Kommunisten als nicht ausreichend nationale, nicht als total antinationale, aber als nicht ausreichend nationale Elemente empfunden, weil die mit den Russen paktiert haben. Auch Westdeutschland wurde ja als amerikanisch verstrahlt empfunden. Das heißt also, die Multikulturalisierung Westdeutschlands wurde heftig kritisiert und beklagt.
Diese Überschneidungen verbanden die Neonazi-Szene Ost und West ideologisch. Gefunden haben sie sich lange vor dem Mauerfall. Trotzdem hielten Innenministerium und Stasi an der alten These fest, dass es Neonazis nur im Kapitalismus geben konnte.
Das hat sich in der Faschismusforschung in der DDR bis zum Zusammenbruch der DDR immer aufrechterhalten in dem Sinne. Ne?
Nach dem Mauerfall, davon ging Wagner aus, würde das Problem Rechtsextremismus offensiv angepackt werden. In seinem ersten 1990 verfassten Lagebericht Ost wies er auf die Terrorgefahr, die von der Szene ausging, hin und erlebte ein Déjà-vu.
Hat keiner ernst genommen. Und da kam dann noch eine komische Sache hinzu, dass denn der Leiter des Referats Rechtsextremismus des Bundeskriminalamts mir dann alte SED-Zeitungen vorlegte, wonach denn das gar keine DDR-Nazis gab, sondern nur Skinheads. Das BKA hat in der Lageeinschätzung Ost die gesamte DDR-Propaganda 1:1 übernommen. Die haben den Antifaschismus 1:1 geglaubt.
Bernd Wagner hat mit seiner Ausstiegsorganisation Exit seit dem Jahr 2000 rund 700 Neonazis geholfen, die rechtsextreme Szene zu verlassen. Trotzdem ist die weitere Finanzierung des Projekts durch das Bundesfamilienministerium bislang ungewiss.
Sabine Adler über den real existierenden Rechtsextremismus in der DDR.
Das ist die Wahrheit über unser Land, über unser Volk.
Wenn wir über Jugendkriminalität sprechen, dann immer auch über die Frage, wie kriegen wir es hin, dass diese jungen Menschen schnell wieder wegkommen von den krummen Pfaden, sich nicht in kriminellen Strukturen einleben und rückfällig werden. In den allermeisten Fällen fängt Jugendkriminalität mit kleinen Vergehen an. Ladendiebstahl, Beleidigung oder der Kauf von Marihuana. In den USA hat man schon vor vielen Jahren für diese Fälle die sogenannten Teen Courts eingeführt. Schülergerichte, in denen tatsächlich ein Schülergremium über die Straftäter urteilt und ihnen Auflagen macht. Man geht dabei davon aus, dass Jugendlichen das Ansehen bei ihren Mitschülerinnen und Schülern extrem wichtig ist und das soll genutzt werden, um Einsicht zu fördern. In den USA gibt es auch eine Langzeitstudie, die besagt, dass die Rückfallquote bei den Jugendlichen dadurch geringer wird. Für Deutschland gibt es diese Zahlen bisher nicht, aber diese Gerichtsbarkeit, die ist auch hier angekommen. In vielen Städten wie in Ingolstadt, Recklinghausen oder Limburg gibt es mittlerweile diese Schülergerichte. Auch in Chemnitz. Dort hat Timo Stuckenberg sich die jugendliche Rechtsprechung angeschaut.
Ein länglicher Raum im zweiten Stock der Arbeiterwohlfahrt in Chemnitz. Hier ist das Büro von Anja Henschel. Aktenschränke, zwei Schreibtische und ein Besprechungstisch. Die Sozialpädagogin zeigt auf eine kleine Skulptur auf einem der Schränke.
Das ist praktisch eine Tonplastik, die ein Jugendlicher als Sanktion erarbeiten sollte. Da ging es, glaube ich, um Diebstahl. Und der hat erzählt, dass er sich gerne in der Schul-AG mit Ton und mit Töpfersachen beschäftigt und hat in dieser AG dann dieses Ergebnis geliefert. Also soll, denke ich, in der Hand sein und Geld rinnt durch diese Hand.
Die Tonplastik ist das Ergebnis eines Schülergerichts. Diese Schülergerichte, auch Schülergremien genannt, gibt es in einigen Bundesländern. Mehrere hundert minderschwere Fälle werden pro Jahr so unter Jugendlichen ausgehandelt. Von Bedrohung und Beleidigung über Ladendiebstahl bis hin zu Drogendelikten. In Chemnitz finden sie im Büro von Anja Henschel statt. Eine der Chemnitzer Schülerrichterinnen ist Livia Leithold. Die 19-Jährige hat in diesem Jahr Abitur gemacht und engagiert sich seit rund 2 Jahren ehrenamtlich als Schülerrichterin.
Ich glaube, ich erinnere mich an einen Fall, es ging um Betäubungsmittel, also um Drogen. Und diejenige hatte über einen Boxer geschrieben, der durch Drogenmissbrauch sozusagen seine Karriere den Bach herunterging und hat damit gemerkt, was sind wirklich die Folgen von der bestimmten Droge, die er genommen hat oder die er besessen hat.
Seit 2010 gibt es das Schülergericht in Chemnitz. Werden die Täterinnen und Täter erwischt und angezeigt, landen die Fälle bei ausreichendem Tatverdacht auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft. Von dort werden sie unter Umständen weitervermittelt an Anja Henschel und jeweils 3 Schülerrichterinnen und Richter. Die 3 Jugendlichen sollen sich ein eigenes Bild von den Tatumständen machen. Dafür bekommen sie vorab die Akte der Staatsanwaltschaft. Letztlich gehe es darum, die Täterin oder den Täter besser zu verstehen und sie im Gespräch zum Nachdenken über ihr Verhalten anzuregen, sagt Livia Leithold.
Wir wissen, was im Groben dasteht, deswegen fragen wir auch danach, aber nicht sag uns, was in der Akte steht, sondern sag uns, wie du das empfunden hast. Wie denkst du jetzt darüber? Oder frage nochmal nach ein paar Sachen, damit wir alle Informationen am Ende vom Täter selber erfahren.
Am Ende des Treffens vereinbaren das Schülergericht und der Täter oder die Täterin eine Sanktion. Das kann ein Aufsatz sein, eine Fotokollage, eine Holzarbeit oder eben eine Figur aus Ton, wie sie auf dem Regal im unscheinbar wirkenden Schülergerichtsbüro steht. Hält der Täter sich nicht an die vereinbarte Sanktion, geht das Verfahren wieder zurück an die Staatsanwaltschaft. Klaus Schlaab war selbst einmal Richter und ist heute als Jugendstaatsanwalt am Amtsgericht Chemnitz für die Schülergerichte verantwortlich. Gerade bei Jugendlichen hätte dieses Format einen Vorteil gegenüber den Mitteln der Strafverfolgungsbehörden.
Dass, wenn man auf gleicher Ebene ist, altersmäßig und auch erfahrungsmäßig, der Delinquent vielleicht eher irgendwelche Erziehungsmaßregeln annimmt, als wie wenn sie ihm von oben herunter diktiert werden und er dies als lästige Autorität empfindet.
Doch nicht für jede Täterin und jeden Täter ist ein Schülergericht geeignet, sagt Staatsanwalt Schlaab. Die Jugendlichen müssen ihre Tat eingestanden haben, sie müssen ausreichend Deutsch sprechen und sie oder ihre Eltern müssen der Maßnahme zustimmen.
Vor allem müssen es Ersttäter sein, also einen harten Jungen, den wir schon 10, 15 Mal hatten, der wird sich durch Schülerrichter nicht beeindrucken lassen.
Nur noch 6 Fälle hat das Chemnitzer Schülergericht im vergangenen Jahr verhandelt. Bei dessen Einführung waren es noch 20. Das liege auch an den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Jugendlichen, sagt Schlaab.
Die Gruppe, aus der die Schülerrichter kommen und die Gruppe, aus der die entsprechenden Delinquenten kommen, sollten sich nicht allzu sehr unterscheiden.
Denn wenn Schülerrichter und Täter aus vollkommen unterschiedlichen Milieus stammten, könne schwerlich ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden, meinen auch Kritikerinnen wie Theresia Höing. Die Professorin für Recht der Kindheit und der Jugend an der Universität Kassel und Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen sieht in den Schülergerichten einen unverhältnismäßigen Aufwand.
Ist das nicht ein bisschen drüber für irgendwas, wo ja schon das erwischt worden gewesen ist, die Vernehmung gewesen ist und für die allermeisten das auch reicht, um nicht weiter straffällig zu werden?
Stattdessen könnten viele Verfahren eingestellt werden, sagt Höing. Denn sonst bestehe eine reale Gefahr, dass gestraft werde, wo es eigentlich nicht nötig ist.
Die Situation als solche erzeugt ja auch so eine Dynamik, sich jetzt was besonders Tolles auszudenken. Und nicht zum Beispiel zu sagen, naja, mal ehrlich, der hat den Schaden wieder gut gemacht. Die haben das zu Hause alles besprochen. Eigentlich kann es jetzt auch damit gut sein.
Ob das Verfahren dazu führt, dass Täterinnen und Täter nicht wieder rückfällig werden, ist nicht bekannt. Eindeutige Forschungsergebnisse zu bestehenden Schülergerichten gibt es bislang nicht. Und auch in Chemnitz wird nicht dokumentiert, wie es mit den sanktionierten Jugendlichen weitergeht. Für die Staatsanwaltschaften und Gerichte könnten die Schülergerichte jedoch einen langfristigen Nutzen haben, der nichts mehr mit dem einzelnen Fall zu tun hat. Verhältnismäßig viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wie Klaus Schlaab gehen bald in Rente.
Und es wäre zu wünschen, dass vielleicht der ein oder andere Schülerrichter dann irgendwann mal mein Nachfolger oder Nachnachfolger wird. Hätte ich nichts dagegen.
Zumindest in einem Fall könnte sich dieser Wunsch erfüllen. Schülerrichterin Livia Leithold beginnt im kommenden Semester ihr Jurastudium.
Timo Stuckenberg über das Schülergericht in Chemnitz. Wir müssen über Hasssprache reden oder über Hate Speech, wie sie auch genannt wird. Die Kommentare im Internet, in sozialen Netzwerken, die diskriminierend, antisemitisch oder frauenfeindlich sind, die aber auch dazu da sind, Angst zu machen. Doris Eiserloh aus Grefrath in Nordrhein-Westfalen hat gerade ein Kinderbuch geschrieben und veröffentlicht, Thema Umweltschäden durch Landwirtschaft, Titel Güllealarm. Mehr brauchten viele im Internet nicht, um die Autorin daraufhin als so wörtlich Nazi-Schlampe zu beschimpfen. Andere erklärten, man würde ihre Kinder auf der Straße abfangen, sie werde sie nie wiedersehen. Und das für eine kindgerechte, kritische Auseinandersetzung mit Landwirtschaft. Vielleicht wird das ein Fall für die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Die ist von 8 auf 26 Mitarbeiter aufgestockt worden, weil sie nun auch gegen kriminelle Hassparolen im Netz ermitteln soll. Und das auch zusammen mit Nichtregierungsorganisationen. Ludger Fittgau war bei der Einweihung der neuen Räume irgendwo in Frankfurt am Main dabei.
Irgendwo mitten in Frankfurt am Main. Der Ort muss geheim bleiben, sagt die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann. Denn die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, soll auch nach ihrem Umzug von Gießen ungestört arbeiten können. Künftig mit bis zu 26 statt wie bisher 8 Staatsanwälten, die neuerdings auch gegen Hasskriminalität im Netz vorgehen.
Und deshalb ist das heute ein Meilenstein. Und wir wollten Ihnen nicht vorenthalten, wo die sitzen. Wir bitten aber zugleich, nicht darüber zu berichten, wo das wirklich ist, weil das ist wiederum für die Sicherheitslage ein Problem. Da ist es ganz gut, wenn man nicht genau die Adresse weiß und wo die eigentlich sitzen. Also das wäre meine Bitte vorweg.
Georg Ungefug öffnet einen der Büroräume, die jetzt noch leer stehen. Denn erst in den kommenden Wochen werden die Stellen nach und nach mit neuen Internetstaatsanwälten besetzt, die nicht einfach zu finden sind. Georg Ungefug, Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, erklärt, warum der Umzug von Gießen wichtig war.
Zum einen war das natürlich der rege und der sehr, sehr enge Kontakt zum BKA. Für die Kollegen und für die Polizeibeamte beim BKA insbesondere sind die Wege jetzt deutlich kürzer geworden mit dem Dienstort in Frankfurt am Main.
Außerdem sitzen auch viele andere Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main in der Stadt. Auch mit ihnen wird die Kooperation durch den neuen Standort erleichtert. Neben den Recherchen zu Kinderpornografie oder Waffenhandel im Darknet übernehmen die Internetstaatsanwälte in der Main-Metropole nun auch ausgesuchte Fälle von beleidigender oder volksverhetzender Hassrede im Netz. Andreas May, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität.
Ich kann berichten, dass alle drei großen Hate-Speech-Komplexe der letzten Monate, also die Verfahren im Zusammenhang mit dem Tod des Herrn Dr. Lübcke, im Zusammenhang mit den Vorfällen in Wächtersbach und auch mit dem tragischen Tod des 8-jährigen Jungen hier am Frankfurter Hauptbahnhof, mittlerweile hier bei uns geführt werden. Das sind sehr umfangreiche Datensicherungen getätigt worden. Wir sind jetzt dabei, diese sehr, sehr großen Datenmengen zu sichten, auszuwerten und zu bewerten.
Der mutmaßliche Mord durch Rechtsradikale des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Mordversuch an einem Flüchtling aus Eritrea in Wächtersbach sowie die Tötung eines 8-jährigen Jungen durch einen psychisch kranken Eritreer im Frankfurter Hauptbahnhof, das sind aktuell die wichtigsten Fälle, die von Hassparolen im Netz begleitet wurden. Das schauen sich die Internetstaatsanwälte nun im Einzelnen an. Jedoch nicht alle regionalen Strafverfahren in diesem Feld sollen in der Zentralstelle gebündelt werden, betont die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann.
Bei der Internetkriminalität ist es so, dass die Zentralstelle für Internetkriminalität sich die großen Verfahren zieht und immer auch die örtlichen Staatsanwaltschaften berät auf diesem aktuellen Thema, was es an neuen Phänomenen gibt. Und so wird das sicherlich auch hier sein. Aber zunächst ist es erstmal wichtig, die Zentralstelle hier selbst zu stärken, damit die am Ende dafür sorgen können, dass auch die anderen Staatsanwaltschaften Verfahren abgenommen bekommen, die einfach zu groß, zu komplex und zu zeitaufwendig sind für eine Staatsanwaltschaft, die auch Buchstabendezernate, so heißt das, hat mit allem, was dazugehört.
Beratung, die gehört auch in anderen Bereichen der Internetkriminalität zu den Aufgaben der Staatsanwälte in Frankfurt am Main. Etwa beim sogenannten Cybergrooming, dem gezielten Ansprechen von Minderjährigen im Netz, unter anderem um sexuelle Kontakte zu knüpfen. Der Frankfurter Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn.
Gerade beim Cybergrooming ist es ja so, dass die jungen Menschen, die sich ins Netz begeben, nicht zwingend um die Gefahren wissen, denen sie dort begegnen. Und deshalb hat die Zentralstelle es auch übernommen, in Schulveranstaltungen auf dieses Phänomen hinzuweisen und auch Tipps zu geben, wie die Dinge abzuarbeiten sind und wie man sich schützen kann. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe. Und hier zeigt es sich, dass es sinnvoll ist, schon die Anbahnung von kriminellen Handlungen zu unterbinden und mögliche Opfer schon im Vorfeld so zu schützen, dass sie erst gar nicht Opfer werden.
Einen ganz neuen Weg geht die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität beim Themenfeld Hassrede nun auch mit einer angestrebten Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen. Die NGOs sollen den Internetstaatsanwälten bei der Suche nach Straftatbeständen im Netz zuarbeiten, so Andreas May, der Leiter der ZIT.
Warum Zusammenarbeit mit den NGOs? Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, egal wie viele Kräfte die Polizei ins Netz bringt, die anlassunabhängig, also initiativ dort ermittelt, es wird uns vieles verloren gehen, wenn wir nicht mit Privaten zusammenarbeiten. Ich glaube auch, dass Privaten vielleicht auch durchaus ein relativ großes Vertrauen entgegengebracht wird, sich an diese Stellen erstmal zu wenden, um eine gewisse Beratung zu erhalten, vielleicht auch eine gewisse Beratung. Macht es Sinn, in meinem Fall Anzeige zu erstatten? Ist das aus eurer Sicht überhaupt strafbares Verhalten? Das ist ja ein rechtlich auch sehr komplexes Feld. Und wir erwarten uns eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, den NGOs.
Mit welchen NGOs die Justiz in Frankfurt am Main künftig bei der Verfolgung von strafbaren Hassparolen zusammenarbeiten wird, will die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann bei der Einweihung der neuen Räume allerdings noch nicht verraten.
Die Information ist so neu, um es nicht kaputt zu machen, dass wir die heute nicht nennen wollen. Wir sind in Gesprächen und wir haben die große Hoffnung, weil wir die Ersten sind, die jetzt so einen Vorstoß machen in dem Bereich mit Profis, dass das gelingen wird. So, und jetzt lassen Sie uns noch ein bisschen Zeit, dann wissen wir mehr, ehe man nachher sowas kaputt macht. Aber es ist positiv aufgenommen worden, dass wir bisher ins Gespräch kommen wollen und das wird auch funktionieren. Aber es ist heute zu früh, das jetzt ganz detailliert zu sagen.
Lutzka Fittgau über die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die mit mehr Personal gegen Hassreden im Netz vorgehen soll.
Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber hier nicht mit uns.
Auch mit Ihnen, wenn Sie die Unwahrheit sagen.
Sie sagen die Unwahrheit.
Wir werden uns sicher in den kommenden Monaten noch sehr damit beschäftigen, was da eigentlich mit uns passiert ist vor 30 Jahren. Friedliche Revolution, Mauerfall, Wiedervereinigung. Da muss noch vieles aufgearbeitet werden, weil nicht alles gut gegangen ist damals und in der danach folgenden Zeit. Aber es könnten auch die kommenden Monate die Zeit des Erzählens werden. Wie war das eigentlich, das Leben in und auch mit der DDR? Es gibt so viele spannende und eindrucksvolle Geschichten, die auch wir im Deutschlandfunk sammeln. Wie zum Beispiel die Geschichte von Johnny Walkman. Amerikaner, Bademeister im Wendland, so hat ihn mein Kollege Axel Schröder als 15-Jähriger kennengelernt. Und nun haben sich die beiden wieder getroffen, denn in Johnnys Leben ging es nicht nur um Springen vom Beckenrand. Der Mann war auch US-Spion, angesetzt auf die DDR.
Hi. Hey, how's it going?
Yeah, it's fine.
Alle lieben Johnny, das war schon immer so. Mitte der 80er Jahre sind wir uns über den Weg gelaufen, in Gartow, im Wendland, damals noch sogenanntes Zonenrandgebiet. Johnny Workman, ein Ami aus San Diego, stämmig, breiter Akzent und immer gut gelaunt, ist für uns damals der coolste, entspannteste Bademeister der Welt.
Du warst immer der Bademeister und du hattest immer eigentlich das typische Outfit an.
Ja, mehr oder weniger. Ich hatte immer eine Ami-T-Shirt gehabt und dann habe ich diese Surfer-Pants gehabt.
Hawaii-Hemd?
Ja, Hawaii-Hemd habe ich auch angehabt. Und das Schwimmbad war eine Stelle, wo wir alle uns getroffen hat hier.
Während Johnny mit Flipflops seine Runden am Beckenrand dreht, lerne ich mit 15, noch grün hinter den Ohren, Jenny kennen, Johnnys Tochter. Eine Sommerliebe unter Teenagern. Johnny schaut mir damals tief in die Augen, eine Hand auf meiner Schulter und bläut mir ein, take care of her.
Ich weiß nicht, was ist passiert, aber ihr habt euer Wege getrennt. Jenny ist in New York jetzt und du bist hier und du bist bei den Funk.
Ich bin beim Funk und Johnny, vor 2 Jahren hatte ich zum ersten Mal davon gehört, Johnny war nicht immer dieser lässige Bademeister gewesen.
Zwischen 1967 und 70 war ich tätig für die NSA oben auf dem Höbeck. Wir haben die DDR abgehorcht, aber nicht nur das. Wir haben viel anderes abgehorcht. West, Ost, alles.
Johnny sitzt auf dem Beifahrersitz. Wir machen uns auf den Weg zu dem Ort, an dem er seinen 3-jährigen Militärdienst leistete. Zusammen mit insgesamt 80 Geheimdienstkollegen, mit Abhörspezialisten und Dolmetschern für Russisch, Tschechisch, Polnisch und Ungarisch lag er auf der Lauer. Die Fahrt führt zum Höbeck, einer Anhöhe von gerade mal 30 Metern über dem Meeresspiegel, die trotzdem einen weiten, freien Blick über die Elbe bietet, bis weit hinein ins Innere der einstigen DDR, ins heutige Brandenburg. Johnny navigiert, lotst uns rechts ab von einer schmalen, noch asphaltierten Straße. Im Schritttempo geht es bergauf.
So, jetzt fahren wir hier ja mitten durch die Botanik. Es ist ein Waldweg.
Oh yes, in diesem Weg bin ich jeden Tag gefahren.
Dann lichtet sich das Grün. Wir parken unterhalb des alten Horchpostens. Ein mit Holz verkleideter, 3-stöckiger Bau direkt am Hang. Breite Holzstufen führen nach oben zum Eingang. Heute ist es ein Privathaus. Die neuen Eigentümer sind nicht da. Der große Garten ist gepflegt, der Rasen gemäht. Den ganz freien Blick nach drüben gibt es nicht mehr. Der Wald ist mit den Jahren immer höher gewachsen. Nie vergessen wird Johnny, als es spät abends im eiskalten Winter 1971 bei der NSA auf dem Höbeck an der Tür klingelte. Deutsche Grenzer standen da, aber keine aus dem Westen.
So Larry steht auf, unser Sergeant geht hin und guckt und sagt, das ist nicht die Bundeswehr, das ist die NVA. Und dann haben die Kalaschnikows erreicht und sagt, hier Meister, haben die abgegeben.
Die beiden DDR-Grenzer waren unter Lebensgefahr über die zugefrorene Elbe geflüchtet und bekamen erst einmal eine warme Mahlzeit aufgetischt, bevor der Bundesgrenzschutz die beiden zum Verhör abholte. 1989, knapp 20 Jahre später, bricht die DDR zusammen. Johnny ist verheiratet und hat den Militärdienst längst quittiert. Mittlerweile hat er die Leitung der Gatower Badeanstalt und den Job als Bademeister übernommen. Von der Maueröffnung erfährt er beim Autofahren. Überall waren plötzlich Trabis unterwegs. Johnny schaltet das Radio an und hört die sensationellen Nachrichten.
Und war das ein Gefühl wie, ja, wir haben gewonnen?
Nein, ich habe mich immer interessiert für die People drüben. Und ich weiß, das war mein Feind. Aber das war nicht so ein Feind, dass hier spionieren, das ist toll, wir haben was gemacht. Aber schießen, das ist nicht mein Ding. Oder ich wollte das nicht.
Nach dem Mauerfall hat sich Johnny auf die Suche nach den geflüchteten DDR-Grenzern gemacht. Vor 5 Jahren haben sie sich getroffen. Unten an der Elbe, dort, wo mittlerweile eine Fähre verkehrt, hat er sich erzählen lassen, wie es ihnen ergangen ist. Er selbst hat in der Zwischenzeit Footballmannschaften trainiert, war Englischlehrer am Gymnasium und fliegt neuerdings als Vertreter für Biosäfte um die Welt. Biosäfte vom Höbeck, vom einstigen Spionageberg.
Axel Schröder über Johnny Workman, Bademeister und Spion im Wendland. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen Frederik Rother zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.